Ja.
Ja. Und warum wir so nasal sind, habe ich keine Ahnung. Also, ist mir. Wir hören das auch immer.
Ja, weil, also ich glaube, die eigene Stimme ordentlich einzuschätzen, ist auch unmöglich. Man hört sich ja immer nur selbst im Kopf den ganzen Tag. Das ist ja eh verfälscht.
Das ist ja eine coole Einleitung. Man hört sich ja eh immer selbst in seinem Kopf.
Ja.
Ja, super. Dann herzlich willkommen.
Ja.
Genau, wir wollen heute über Stimmen im Kopf reden, aber gar nicht über das, worüber wir sonst so reden, sondern über das Self-Talk. Du hast das Negativ-Self-Talk. Ich hatte das Wort vorher so noch nicht gehört. Aber das war das, was du gesagt hast, als ich gesagt habe, darüber will ich reden. Fand ich spannend.
Ja. Negativ-Self-Talk. Ich glaube, das Self-Talk an sich ist, glaube ich, normal. Ne? Also, ich glaube, so funktionieren wir Menschen einfach, dass wir auch mal mit uns selber sprechen. Und damit meine ich nicht Selbstgespräche, die man so laut ausführt, wenn man irgendwas macht, sondern wenn man liest zum Beispiel, dann hört man ja auch irgendwie eine Stimme im Kopf, oder?
Echt, du hörst beim Stimmen auch. Wir müssen es aber, weil das war uns, das ist uns dann mal aufgefallen, wir müssen es halt abgrenzen. Es geht nicht um Innenkommunikation und eben auch nicht um Selbstgespräche. Was? Geht es nicht um? Ja, das ist eine interessante Frage da drin, aber weil ist Self-Talk dasselbe wie Innenkommunikation? Also es kann zum Mittel der Innenkommunikation, wir dachten, es kann zum Mittel der Innenkommunikation werden, aber es ist im Ursprung ja nicht Innenkommunikation, oder?
Doch.
Und es wird ein interessanter Podcast.
Doch, ich dachte auch, das wäre euch klar, als wir das gesagt, also als wir so über das Thema gesprochen haben und so.
Gut, aber wenn man, wir haben dann ja auch mal das Internet gefragt, nachdem wir das Wort hatten, haben da übrigens unterschiedlich gefunden. Ne? Manche sagen, Self-Talk ist als sich der Begriff für Negativ-Self-Talk. Manche, das gibt dann natürlich auch ganz viele, wo es dann auch Positiv-Self-Talk gibt. Mhm. Deswegen wird es, glaube ich, synonym verwendet mit und ohne diese Ergänzung negativ. Mhm. Und haben dann mal geguckt und es gibt da ja sehr viel zu und da geht es überhaupt nicht, also das ist jetzt wieder so ein Ding, ne? Wo definiert man die Eins-Menschen-Self-Talk-Thematik und wo definiert man, wir sind viele und wo grenzt man das ab? Und dieses Abgrenzen hat uns echt viel beschäftigt, weil wir entdeckt haben, das ist auch abgrenzbar und das finden wir gerade auch sehr hilfreich.
Okay, dann lass uns doch
Vorne anfangen.
Ich glaube, also ich kann ja mal sagen, wie ich das immer abgrenzen würde und vielleicht könnt ihr dann sagen, wie ihr das abgrenzen und definieren würdet. In meiner Vorstellung ist es so, dass Menschen als lautsprachliche Wesen, die miteinander kommunizieren, selbstverständlich auf die gleiche Art, wie sie mit anderen Menschen kommunizieren, auch mit sich selbst kommunizieren. Und das ist dann Verhalten, das ist Gestik, Mimik und eben auch Sprache. Und ich glaube, dass Innenkommunikation sich deshalb anders anfühlt, weil da eine Dissoziation zwischenhängt. Also, dass wir da eine Grenze machen würden zur Innenkommunikation, weil mir die fremd vorkommt. Ich habe das Gefühl, ich werde von Fremden angesprochen oder ich spreche zu Fremden, die nicht ich sind, halt. Aber da das ja alles in meinem Körper passiert, in meinem Geist, in meiner biologischen Einheit sozusagen, würde ich das auch unter Self-Talk, also abspeichern, einordnen, mit dem Zusatz, okay, ich erlebe das fremd und nenne es deshalb Innenkommunikation mit mir, ich fremden Anteilen. So. Hm. Insgesamt glaube ich aber, wir reden ja heute vor allem über Negative Self-Talk, über sich selber runtermachen, sich selber demütigen vielleicht, sich selber anschimpfen, unter Druck setzen und so weiter und so fort. Und das ist natürlich eine Art der Innenkommunikation, die im Grunde das Gleiche ist, wie wenn ich sagen würde, die Dunkelbunten in mir machen mich gerade schon wieder fertig. Also, ne, ob ich sage, die Dunkelbunten machen mich gerade fertig oder ob ich sage, oh, ich habe gerade viel mit Negative Self-Talk zu tun, ist in der Bedeutung, im Effekt irgendwie das Gleiche. Der Unterschied in der Bezeichnung ist halt einfach meine Selbstwahrnehmung darin. Wie ist das bei euch? Also, wie habt ihr das abgegrenzt?
Tatsächlich anders, weil wir diesen Negativ-Self-Talk viel in Bezug auf Einflüsse von außen setzen und auf das, was wir selber damit machen. Und das grenzt sich für uns von Innenkommunikation ab, weil wir schon unterscheiden zwischen innen hat jemand ein bestimmtes Selbstbild, das sicherlich ja auch von äußeren Einflüssen geprägt ist. Die liegen nur sehr, sehr, sehr viel weiter zurück. Reagiert aber nicht unbedingt auf aktuelle Sachen. Ne? Also wir reagieren oft, glaube ich, auf, keine Ahnung, Verkäuferin guckt uns böse an, gefühlt. Oder was weiß ich, Person läuft an uns vorbei, die wir eigentlich kennen. So, das löst bei uns zum Beispiel solche Sachen aus und das würden wir nicht immer mit Innenkommunikation gleichsetzen, weil ob jetzt in uns gerade, wobei ich die Definition gut finde, zu sagen, ich fremd erlebte Anteile, gerade eine Negativschleife laufen die ganze Zeit, das ist für uns tatsächlich ein Unterschied. Aber das, was wir aus diesen Impulsen, die wir aus dem Außen aufnehmen, in uns machen, das kann durchaus Innenkommunikation werden, weil es weitergegeben wird.
Okay, warte, das heißt, wenn jetzt jemand komisch mit euch ist und ihr eine negative Reaktion darauf bekommt, in euch drin, das wäre dann das, was ihr als Negative Self-Talk
Als
bezeichnet.
den Anfang davon, ja. Und das muss
Ja,
auch gar
okay.
nicht immer völlig direkt sein. Wir kennen das auch, ne? Wir können auch 4 Tage für uns komplett alleine sein und uns gerade in solchen Zeiten massiv in solchen Schleifen bewegen. Deswegen finden wir das ja auch so spannend, hinzuschauen und da eine Unterscheidungsmöglichkeit zu finden. Was ist, weiß ich nicht, jetzt, also ich merke, mich beschäftigt es jetzt schon, ne? Das, was ich jetzt gerade so mal als Alterkram, wo du sagst, dunkelbunt, da gibt es, glaube ich, viele, Varianten. Weil letztlich klar, ich glaube, du hast recht. Es ist am Ende, es ist dasselbe, irgendwie. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, das zu unterscheiden. Also für uns macht es, glaube ich,
Ja.
schon Sinn, einen Unterschied zu machen und da eine Grenze nochmal zu ziehen.
Ja. Ja, ich finde es auch gerade interessant. Ich überlege gerade, ob ich sowas habe, angestoßen von außen. Also ob ich dann so bewusstes Sprechen wahrnehme oder bestimmte Sätze oder so. Also ich würde das noch mal so. Wenn von außen eine komische Reaktion kommt, ne, oder jemand merkwürdig auf mich reagiert oder mich verletzt oder so. Ja, ich bin jetzt gerade so nah in der Auseinandersetzung mit meiner Therapeutin, da habe ich das auch so, aber das wäre jetzt ein blödes Beispiel, vielleicht kommen wir da später nochmal drauf.
Ja.
Aber so Dinge wie bei der Fahrschule, sehr gutes Beispiel, hatte ich eine Ersatzlehrerin, sie eingesprungen war für meinen Fahrlehrer, der Urlaub hatte. Und der hatte ich gesagt, dass ich mir Sorgen mache, auf der Autobahn zu fahren. Weil, ne, da muss es schnell gehen und so. Und ich bin nicht so schnell darin, Dinge ne, also die Einzelteile so schnell zusammenzufügen, dass ich eine Situation immer richtig einschätze. Ich brauche eigentlich mehr Zeit dafür, um mir selbst sehr sicher zu sein. So, ne? Das heißt, ich habe eine Unsicherheit geäußert aufgrund meiner Erfahrung mit meiner Selbst- und Umweltwahrnehmung.
Ja.
Und ich war mir ganz sicher darin, dass ich das, also ich habe ja nicht gesagt, dass ich autistisch bin, dass ich, ne, dass ich so ein bisschen Verarbeitungs- und Sensory Issues habe. Habe ich ihr nicht gesagt, aber ich habe so gedacht, okay, das muss ich auch nicht sagen, es ist legitim, als Fahrschülerin ein bisschen, ne, Angstthemen zu haben einfach oder Sorge zu haben oder so. Und dann hat sie gesagt, mach dir keinen Kopf. Und das ist so für mich so ein, man könnte sagen, also es ist ein Trigger, aber es ist nicht ein Trigger im Sinne von, dann passiert was ganz Schlimmes, Schlechtes mit mir und mir geht es ganz furchtbar. Im Gegenteil, ich erlebe dann in der Folge dessen eine Kaskade unterschiedlicher Gespräche, die in mir vorgehen und die dann auch mit mir anfangen zu sprechen. Also die
Ja.
anderen anderen Anteile fangen an, mit mir darüber zu reden. Warum habe ich das überhaupt gesagt? Warum mache ich immer ein Problem? Siehst du, ist schon wieder jemand, der sagt, mach dir keinen Kopf. Und das ist nicht alles unbedingt negativ, aber es ist ähnlich mürbend und zersetzend wie der Umstand, dass mir viele Leute sagen, ich soll mir keinen Kopf machen.
Ja, aber
Weißt
genau
du?
das,
Also es
ja.
ist im Grunde das, was ich im Außen erlebe, nämlich eine weitere Aktion von Mürbemachung, durch dieses Sagen von mach dir keinen Kopf, passiert dann irgendwie in mir drin als Reaktion mit ganzen Sätzen.
Ja, aber das würde ich als klassischen Negative Self-Talk bezeichnen, tatsächlich auch.
Aber es gibt auch Situationen, ja, da ist gar kein Satz.
Ja.
Da merke ich dann eher Gefühle oder Impulse oder so und weiß oft nicht so genau, okay, jetzt bin ich irgendwie komisch drauf. So, weißt du?
Ja.
Also ich merke dann, dass ich Gefühle habe oder so. Oder vielleicht auch Gedanken, die aber noch keine Wörter sind. Und weiß dann manchmal nicht, okay, ist das jetzt gut, ist das jetzt schlecht? Da merke ich dann einfach nur, dass das ähnlich mürbende Wirkung haben kann. So,
ja.
Weißt du, wie ich meine?
Ja, ja, unbedingt. Auf jeden Fall, weil das, das ist, weil wir waren vorhin, wir haben dann nochmal überlegt und dachten, ah, okay, ich glaube, wir müssen es ergänzen auf, um diesen Punkt, dass wir erstens, die selten direkt, ne, jemand sagt was und wir sehen die Person noch und denken uns, na, der hat mich jetzt aber verletzt mit seiner Äußerung. Das passiert uns eigentlich nie. Meistens gehen wir weiter und 3 Stunden später sitzen wir mit einer Panikattacke irgendwo und versuchen rauszufinden, was denn jetzt eigentlich die Ursache gewesen sein könnte.
Ja.
So, das ist das eine. Deswegen, ne, da fällt es uns immer schon, deswegen finden wir das so wichtig, irgendwie gerade uns damit auseinanderzusetzen, dass andere Menschen das, glaube ich, tatsächlich anders erleben und dass das was ausmacht, wenn du das Gesicht noch siehst, das dir gerade gesagt hat, dass es dich für, keine Ahnung, schräg hält. Weißt du? So. Und das, unser anderes Ding ist, das ist uns aber auch schon ein paar Mal aufgefallen und das wird uns auch in den letzten Zeit immer noch mal klarer. Wir kennen das auch, dieses genau, es gibt ein Gewölk in uns und wir versuchen rauszufinden, was ist es? Wo ist es, wer ist es und warum ist es?
Und was willst du mir sagen?
Und was willst du mir sagen? Und das ist aber manchmal der springende Punkt, weil dieses was willst du mir sagen löst bei uns manchmal aus, dass wir denken, ja genau, ich höre es jetzt schon, ich bin sowieso einfach nur scheiße, warum habe ich das überhaupt gemacht? Die hat vorhin bestimmt auch gedacht, warum frage ich das überhaupt, wie doof kann man sein? Ne? Also so.
Okay, also da ist dann schon so eine Vorannahme, dass es nur negativ sein kann, was die Person gesagt hat oder gedacht hat.
Eine Vorannahme, beziehungsweise wir finden, da ist es so eine blöde Mischung aus, ja, es ist eine Art Vorannahme, aber wir würden uns selten trauen zu denken, wieso hat die denn uns so angeguckt? Es ist immer andersrum. Mhm. Na, wenn die uns so anguckt, dann müssen wir ja so. Mhm. Also, und da sehen wir halt dieses, so oder so würden wir dieses klassische oder für uns so verstandene, dieses Self-Talk, dieses Negative Self-Talk-Ding verstehen. Im Unterschied aber zu innen sind deutlich Aussagen zu spüren oder bei uns läuft viel Innenkommunikation auch eher über Bilder und über so Empfindungen. Wir, das sind selten komplett so Texte oder so. Aber ne, wir würden oder wir merken, wir finden es unterscheidbar zu, jemand innen ist gerade mal so richtig schlecht drauf. Und ja, da gibt es auch Sachen, die von außen das noch verstärken können. Und da können wir ja manchmal sogar dann auch handeln, was weiß ich, Rollos runterlassen, damit es nicht mehr so hell im Zimmer ist oder so. Und ich weiß nicht, ist das, also wir finden es jetzt schon auch ja. Irgendwie erleichternd, dass ihr sagt, ja genau, Stunden später versucht man rauszufinden, was ist es eigentlich? Wir bräuchten heute mal so eine kompetente Einzelperson mit möglichst wenig Issues, weißt du? Die so diese Frage beantworten könnte, wie ist das denn, wenn man diese ganzen Sachen aber warum? Nicht hat?
Ja, nee, ich würde denken, dass jeder Mensch das hat. Im gewissen
diese
Maß.
Stunden später.
Ich glaube, ich glaube, dass man sich an der Stelle Leute, die nicht viele sind, auch nicht zum Maßstab machen muss. Also ich glaube, so was ihr jetzt gerade auch noch mal so benannt habt, da habe ich gerade gedacht an das Bild vom inneren Kritiker. So, das benutzen ja auch viele Leute, dass sie so einen inneren Kritiker in sich haben. Das ist ja auch nur ein Introjekt von einer kritischen Person oder einer kritischen Instanz. Die yeah. man mal außen hatte und die man irgendwie in sich hineingenommen hat, und um sich zu schützen oder um sich anzuspornen oder so. Ich glaube, dass Introjekte haben ja auch alle, so, also alle Menschen. So, ich glaube, so funktionieren wir. Und ich glaube, an der Stelle ist es halt, merkt man einfach sehr, sehr deutlich, dass Menschen, die sich als viele erleben, da einfach eine Ich-Fremdheit haben, während Leute, die sich nicht als viele erleben, nicht. Die erleben das halt einfach als ja, als eine Instanz von sich selbst, die kritisch mit ihnen ist oder die vielleicht auch sehr harsch mit ihnen ist oder sehr abfällig oder so.
Ja.
Aber sie würden halt nicht sagen, das ist ein anderes Innen, das mich jetzt gerade wieder anscheißt. Also ich glaube, da, das ist irgendwie das Ding. Und ein Aspekt, den ihr gerade aufgebracht habt, ist auch negatives Selbstbild, das bestätigt wird durch Dinge
Ja.
von außen. So. Und ich frage mich manchmal, ob ich auch ein negatives Selbstbild habe. Und gleichzeitig, also was ich jetzt sage, ist total ironisch, weil es halt so, es ist eigentlich so offensichtlich, ne? Aber vom Gefühl her vergesse ich oft, dass ich ein negatives Selbstbild habe. Ich habe neulich in meiner Therapie gesessen und habe gesagt zu meiner Therapeutin, dass ich glaube, dass ich es inzwischen richtig gut hinkriege, das zu verbergen und zu verstecken, dass ich scheiße bin. So, ne, dass ich irgendwie immer mehr einbilde, ich kriege das zunehmend besser hin, mich zu verstecken und unauffällig zu machen, dass ich es eigentlich nicht wert bin und so, ne? Und mir ist nicht aufgefallen. Also, ich habe ihr das einfach so gesagt, als ja, so ist es halt. Also, es ist halt, das ist für mich so normal und so selbstverständlich über mich selbst, dass es mir in der Situation nicht aufgefallen ist, dass das eigentlich ein richtig negatives Selbstbild ist.
Ja, und ich finde das,
Ne?
ja, und das streift nämlich aber auch einen anderen Punkt, der, glaube ich, eine, also aus unserer Sicht zumindest eine Riesenrolle da drin steht. Diese, ich will, ne, also ich glaube, warum das so ist, das lasse ich jetzt einfach mal im Raum stehen, unbeantwortet. Aber diese Unfähigkeit, solche Sachen von außen auch zurückzugeben oder abzuwehren. Ne, so da,
Wie
also,
meinst du das?
naja, du sitzt da und sagst, ah, ich bin inzwischen total gut, dass nach außen, dass man das gar nicht mehr so sehen kann. Ne? Ich kann das gut verbergen, wie ich mich eigentlich oder wer ich eigentlich bin. Eigentlich sagst du ja, die anderen sehen nicht mehr, wie scheiße ich bin.
Nein, 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 das sage ich nicht. Ich
Nein,
sage,
okay.
ich halte mich für gut genug, das zu verbergen, dass ich scheiße bin.
Ja,
Das ist ja,
ja.
das ist eine andere Aussage.
Ja.
Und ich glaube, für mich war halt an der Stelle irgendwie gar nicht klar, dass ich ihr damit sage, für wie scheiße ich mich selber
Ja,
halte.
genau, das meine ich. Aber und
Das ist
dem liegt ja zugrunde, dass eben das ja auch die Selbstannahme dahinter ist. Ja, genau, du hältst dich für scheiße. Und da schließt sich ja an auch dieses, und ich glaube, dass das, was ist, das ist, was das andere ganz viel nutzen. Wir können auch gleich ein Beispiel erzählen,
ja.
das abzuwehren. Ich glaube, dass andere Menschen, dass das nicht so leicht ist, reinzukommen und zu sagen, hey, ich finde dich übrigens scheiße, und die andere Person sagt, oh, jetzt hast du mich aber entdeckt oder gefunden oder ne, das eigentlich Verborgene gesehen. Wir hatten letzte Woche im Arbeitskontext eine Situation, da haben wir schon, also die hat sich über 2 Tage gezogen, und am ersten Tag haben wir schon gemerkt, oh, hier ist heute irgendwas passiert, das hat uns richtig gestresst. Und das löst irgendwas in uns aus. Wir können es aber gerade gar nicht fassen. Wir hatten parallel aber die letzte Zeit massive Panikattacken, waren sowieso so ein bisschen mit emotionaler Balance wiederfinden beschäftigt und haben das dann irgendwie einfach stehen lassen und dachten, ja gut, wenn was gar nicht mehr geht, dann lassen wir das einfach da stehen und denken uns, gut, eine Sache mehr, die im Raum steht, ist jetzt auch schon egal. Und am nächsten Tag gab es eine Situation, da hat uns dieselbe Person oder eine der beteiligten Personen quasi plötzlich einen sehr konkreten Satz dazu gesagt. Und er hat uns so getroffen. Und dann haben wir verstanden, was das am Tag vorher war. Die Person hat nämlich in dem Moment gesagt, dass sie das total nervt, dass wir immer dieses und jenes tun. Und hat uns ja im Grunde genommen gesagt, so was sie eigentlich an uns, ne, was eigentlich dieses Negative an uns ist. Und dann dachten wir, das ist in zweifacher Hinsicht für uns totaler Mist. Wir haben es am Tag vorher nicht erkannt. Obwohl sie es da vermutlich fast genauso gesagt hat. Nur nicht so direkt, dass wir es auch verstehen, dass sie es meint. Ne, das ist dieses Gesicht, was eben nicht mehr direkt vor dir steht, wenn es irgendwie Sachen ausspricht. Und das andere ist, wir haben gemerkt, wir haben gar keinen Widerstand dagegen. Wir wehren uns da nicht gegen, ne? Die sagt es. Und wir merken inzwischen, was wir für einen Sozialstress kriegen, weil wir haben, glaube ich, so eine Mischung aus, ja, wir versuchen auch viel zu verbergen. Bei einigen Sachen haben wir mittlerweile so Grundhaltung, an die wir uns versuchen zu halten, weil wir denken, wir finden die so richtig. Und wenn wir die Sachen auf die Art machen, dann sind wir zumindest nah dran an unserem Gefühlten so richtig. und halt irgendwie Sachen, wo wir irgendwie einfach uns angepasst haben und wissen, dass außen erwartet, dass die Dinge so und so gehandhabt werden, und wenn wir das so machen, dann kann uns nicht so viel passieren. So. Und wenn dann aber eine Person so, wir haben da kein, ne, die, das ist quasi durch uns durchmarschiert und das hat uns einmal zerstört innerhalb von Sekunden, und wir haben es dann aber erst verstanden, das hat 24 Stunden gedauert, und hätte die uns das in der Situation nicht so konkret gesagt, hätten wir es wieder nicht gewusst. Das steht dann halt einfach im Raum rum, und wir haben aber, als sie es gesagt hat, auch gemerkt, mit welcher, wir fanden das schon aggressiv, und jemand, eine andere Person, die beteiligt war, hat das dann schon auch wiederholt, als das findet sie gerade eine sehr aggressive Aussage. So. Und da dachte ich mir dann, ah, okay, das ist das also, wenn ich Aggression von außen erkenne. So ist das also. Und von außen gab es dann schon auch die Aufforderung, das muss ich jetzt erstmal nicht zu mir nehmen. Und dann dachte ich mir, oh, Moment mal, das ist jetzt 24 Stunden zu spät, das hat schon 24 Stunden in uns gearbeitet und ganz viel ausgelöst. Ja. Und jetzt kommt jemand und sagt, du musst ja aber jetzt nicht gleich denken, dass, ne, du musst hier da nicht sofort dran abarbeiten, lass mal im Raum stehen, die andere Person kann ja nochmal hinterfragen, was sie gerade gesagt hat. Das war für uns ein mega spannender Prozess, den du aber natürlich so selten hast, dass da noch jemand daneben steht und sagt, Moment mal, hier alles einmal bitte in Warteposition, wir müssen hier mal neu sortieren, was hier gerade durch die, ne, was hier gerade hin und her gegeben wird. Ja. Das ist halt selten.
Ich finde das so, ich finde das total interessant, wie ihr das so schildert und erlebt, weil ich das nicht so habe. Also, wenn ich in so einer Situation bin, dann habe ich mein wir sind ja einfach so kopfisch, ne? Wir zerfetzen das dann gleich kognitiv und analysieren das alles und zerlegen das alles so Wort für Wort und versuchen dann so rauszufinden, was ist, wie viele Aussagen hat diese Aussage und das, ne?
Ja,
so.
Und da habt ihr keinen,
dann irgendwie, ja, können wir ja nicht, also wir können es ja nicht fühlen, weil wir es ja erstmal tot denken müssen.
Aber ihr könnt darüber nachdenken. Das trauen wir uns nämlich nicht. Aber wir trauen uns da gar nicht hinzudenken dann.
Ja, aber, also, ja, ich sehe aus deiner Perspektive, was da vorteilhaft dran erscheint, aber wir kommen halt dadurch, durch diese Strategie, kommen wir nie ins Fühlen.
Ja.
Wir sind dann so abgeblockt, schon davon überhaupt zu spüren, dass es uns verletzt hat, weil wir uns so in dieser Verwirrung aufhängen, in dieser kognitiven, das ist ja eigentlich immer, wenn jemand was Negatives oder was Unangenehmes von uns sagt, das ist ja immer drauf aufmerksam machen oder ein Hinlenken der Aufmerksamkeit auf etwas, wo ich meine Aufmerksamkeit selber nicht habe. Und ich fühle mich davon oft dann erstmal ertappt und gefährdet. Und das ist dann erstmal das dominante Gefühl, so dieses Ertapptsein und sich dadurch gefährdet fühlen. Ich werde gesehen von irgendwas, was ich selber nicht gesehen habe. Das ist für mich schon, da ist bei mir schon so ein Level erreicht von okay, Gefahr, ich muss das hier analysieren, ich muss die Kontrolle behalten, ich muss alles verstehen, was hier läuft, und fange an, das zu analysieren und komme aber gar nicht erst dahin zu fühlen, okay, bin ich gekränkt, fühle ich mich missverstanden, fühle ich mich wie auch immer, also ne, wie ich mich fühle, weiß ich gar nicht und komme da auch nicht hin. Das ist das, was dann erst Wochen später kommt, wenn die Situation ganz vorbei ist, ich sie wirklich komplett verstanden habe und dann auch sitzen lassen kann. Also auch, dass ich selber in dieser Situation sitzen kann und mich damit befassen. Und dann kommt meistens erst die emotionale Welle und dann merke ich erst, was da alles in mir drin vorgegangen ist und was es auch für Implikationen nach, also ne, auf mein Aufwachsen hat und auch mein Selbstbild und so weiter und auch was es bedeutet, wenn ich das mache. Also ne, dieses ständige Emotion, also das Emotionen und emotionale Reaktionen darauf so lange verzögert sind, das bedeutet ja auch, dass der Verarbeitungsprozess verzögert ist. Also ne, das wirkliche Verständnis von der Situation und das, was es mit mir macht. Und das ist natürlich dann ein Zeitraum, in dem negative Selbstannahmen durchgehend verstärkt werden können von zum Beispiel dunkelbunter Seite, die ja mitkriegen, wenn ich von außen kritisiert werde oder wenn mir von außen irgendwas Angst macht. Das finden die ja immer geil, weil sie sich darüber lustig machen können, dass ich Angst habe. Und das passiert ja dann auch. Also manchmal passiert es, dass ich ewig lange in solchen analytischen Zuständen bin und in dieser kognitiven Auseinandersetzung der Situation, weil ich nicht merke, dass die dunkelbunten Anteile, und das sind kritische Anteile, das sind zerstörerische Anteile, täterloyale Anteile, dass die in der Zeit, in der ich mich in meine Kopfwelt reinrenne, um mich zu schützen, dass die im Innern im Grunde sehr viel Gewalt wiederholen.
Ja.
Und das ganz stark dadurch dann immer mehr Anspannung und Angst erzeugen. Und ich vorne in meiner kognitiven, ich setze mich auseinander mit der Weltsituation, merke von innen nur Angst, Angst, Angst. Also was mache ich? Ich analysiere weiter, weil ich ja immer noch Angst habe.
Mhm.
So, das merke ich halt nicht. Ich weiß inzwischen darum, aber ich habe immer noch so damit zu kämpfen, das schnell genug wieder rauszukommen und die Gefühle halt zuzulassen. Also im Grunde das, was ihr dann habt, ne? Dieses, es läuft durch und ihr seid dann in den Gefühlen und euch geht's nicht gut. Das hätten wir gerne. Und ja. Ich finde es witzig, wenn ihr dann sagt, oh, wir würden gerne drüber nachdenken können.
Ja. Ja, weil wir, ja, es ist halt, ich meine, vielleicht ist das dann auch der Punkt da drin, ne, wir fühlen uns halt einfach durch das, wie wir darauf reagieren, einfach sehr ungeschützt. Wir erleben das auch als total ungeschützt, so wie ihr ja auch. Es schützt euch vor anderen Sachen, die daraufhin stattfinden, halt überhaupt nicht. Und deswegen haben wir immer die Idee, wenn wir nachdenken könnten, könnten wir irgendwas vielleicht begreifen, womit wir da irgendwie wieder handlungsfähiger werden. So.
Mhm.
Da, also.
Ja, aber kann ich euch jetzt schon sagen, not gonna happen.
Ja, ich glaube,
es ist irgendwie.
Ja, wir waren jetzt auch zwischendurch mal sehr mutig und dachten, weil wir gerade manchmal dann tatsächlich uns auch trauen zu überlegen, dass wie wir jetzt gerade auf eine Sache reagieren, ist ja auch gelernt. Also wir haben, also ja, aller therapeutischen Menschen dieser Welt, doch, wir haben viel gelernt, aber ne, wir haben auch eben nicht viel gelernt. Manche Dinge kann man nur verstehen, wenn man sich fragt, wir haben an irgendeiner Stelle mal entschieden, früher, sehr viel früher, wenn wir so damit versuchen umzugehen, geht's irgendwie. Und ich glaube, wir haben irgendwie sehr früh angefangen, alle Menschen auf blind zu schalten, überhaupt nicht mehr zu versuchen, irgendwas zu verstehen und eigentlich nur quasi nicht zu atmen, bis es vorbei ist. Das ist ungefähr das, was passiert, wenn uns irgendjemand von außen schräg anguckt. Das ist dasselbe, ne? Deswegen haben wir dieses, uns würde es tatsächlich helfen, weil es für uns ein Fortschritt wäre. Und ich glaube, das ist an der Stelle echt richtig individuell, ne? Weil ich auch, ne, weil wir jetzt auch denken, hey, die können ja auch darüber nachdenken, dann müssen wir das ja auch können. Nein, können wir nicht. Lang gewachsen, so wie bei euch auch. Ihr könnt halt auch nicht sagen, ja gut, dann hören wir jetzt mal auf mit dem Overthinking und machen ein bisschen Gefühle, dann kommt das schon. Nein, wird nicht funktionieren. Aus verschiedensten Gründen. Aber uns hilft es schon, zumindest zu verstehen, also unsere Therapeutin sagt immer sehr gerne, da ist was ganz Altes, was gerade läuft, wo wir denken so, ja, das hilft uns jetzt gerade nicht. Wir fangen aber an zu verstehen, doch, es hilft doch ein bisschen, weil das, was wir gerade nämlich nicht können, dann, wir können tatsächlich, wir müssen wirklich lernen, und das haben wir auch schon viele Jahre lang gemacht, wir verstehen Gesichter, die vor uns stehen, und die können irgendwas wirklich, da können Dritte dabei stehen und sagen, ey, die Person ist gerade echt gemein. Wir gucken in dieses Gesicht und denken uns, ich sehe eigentlich nichts in diesem Gesicht, was mir helfen würde, einzuordnen, was die Person gerade sagt. Weil ich gelernt habe, ist sowieso egal, das Gesicht und die Handlung und alles andere ist so irgendwie gegensätzlich, das hilft mir eh nicht, das einordnen zu wollen. Aber uns würde es helfen, wenn wir anfangen könnten, Gedanken zu entwickeln, weil uns das aus diesem alten Nicht-Einordnen rausholen würde. Nur nennen wir es mal Entwicklungsschritt, finde ich nicht so schön das Wort, aber weißt du, was ich meine? Damit sage ich noch nicht, dass uns dann in Zukunft immer geholfen wäre. Aber
ja, es läuft halt auch immer so ein bisschen darauf hinaus, dass man auch gucken muss, versucht man eine Traumawahrheit zu belegen. Und zwar so nach dem Motto, wenn ich verstehe, was die Person von mir will, dann kann ich auch dafür sorgen, dass sie mich nicht verletzt. Das ist ja immer der Gedanke.
Nee,
Also
ja, aber ja, ist
dann
nicht
kann ich mich
Untergedanke da
schützen,
drin.
dann kann ich es richtig machen, dann weiß ich, wo ich, was ich besser verstecken muss oder so. Da muss ich zumindest immer hingucken, gerade wenn ich Sachen ausanalysiere und dann über die Situation Bescheid weiß. Es gibt mir erstmal ein gutes Gefühl, weil ich das Gefühl habe, okay, dann weiß ich es wenigstens. Ich weiß, womit ich umgehe, ich weiß, womit ich es zu tun habe und ich weiß, was ich anderen mitteilen muss, um Hilfe zu bekommen. Das ist irgendwie immer so mein Gedanke. Aber dahinter steckt halt auch immer die Traumawahrheit oder so eine traumareaktive Situation von, ich muss Kontrolle über die Situation bekommen, ich muss das alles wissen, sonst hilft mir keiner. Und das, ne, sonst hilft mir keiner, sonst beendet das keiner, sonst kann ich das nicht beenden, sonst kann ich nicht aus der Situation rauskommen und sie wird für immer und ewig anhalten.
Ja, und da, genau, aber unser
Das
Gedanke
ist
geht dann,
Traumalogik, ne?
genau, und unser Gedanke geht, genau, und deswegen haben wir uns da immer auch nicht rangewagt, weil wir dachten, naja, darum geht es ja jetzt nicht. Und das,
Ach nein.
also, naja, also auf dieser Ebene von wirklich, ne, wenn wir mal alles andere weglassen, was ist das eigentlich, was uns da dran so, also unser Thema ist ganz oft, auch das ist ein Traumading, wissen wir, wir wollen gerne, ne, Selbstregulation, selbst, wir wollen irgendwie autonom oder unabhängig von außen Umständen, von äußeren Personen, auch mal für uns einfach mit Dingen klarkommen können. Also es ist jetzt nicht, dass wir nicht mit Dingen klarkommen, ich glaube, das haben wir in den letzten Jahren bewiesen, aber dieser Moment, wo wir dastehen und merken, wir haben an dem einen Tag, an dem ersten Tag, wo diese Situation war, wir haben gemerkt, ups, da ist jetzt heute irgendwie, dass wir merken immerhin, wir fühlen uns dann so außer uns und außerhalb von unserem Körper und haben das Gefühl, unser Körper läuft schon, der läuft 3 Meter neben uns, dass irgendwie klar ist, ah, irgendwas war heute echt nicht gut. So, und da es sich um unsere Jobsituation handelt, ist es halt für uns ein Kontext, wo wir zumindest immer schon wissen, wenn in dem Kontext das Gefühl auftaucht, da war was. Aber, und wir wissen auch inzwischen, es gibt eine Form von Empfindung, die hat was damit zu tun, dass wir genau in diesen Modus gerutscht sind von bloß nicht einordnen, bloß nicht drüber nachdenken, bloß nicht irgendwie versuchen, das verstehen zu wollen, das bringt uns eh nichts. Und das ist wie so ein Friesszustand aus dem Frühjahr. Und den können wir inzwischen identifizieren. Und den würden wir gerne aufheben können. Und da ist unser Gedanke von, was würde uns helfen, aus diesem Freeze rauszukommen? Und unsere Idee ist halt, wenn wir anfangen könnten zu denken. Um dann rauszufinden, wenn wir jetzt denken können, was machen wir jetzt damit? Aber, also da sind wir noch nicht, ne? Es geht wirklich nur um dieses, ah, das ist ein Freeze und da würden wir gerne rauskommen können. Es ist sehr mikro klein, glaube ich.
Finde ich gar nicht. Also, ich finde es interessant, dass ihr glaubt, dass das Denken können so ein guter erster Schritt wäre. Das finde ich interessant.
Ja, ich meine, ihr wünscht euch fühlen zu können und ganz ehrlich, wir würden gerne
Nein,
tauschen.
ich wünsche mir nicht fühlen zu können.
Okay.
Ich wünsche mir, dass es mir gut geht.
Ja,
So, dass
an
ich
der
mich
Stelle
sicher
treffen wir uns
fühle
auch wieder.
und dass ich keine Angst habe. Ja, aber es ist was anderes als
Ja, das stimmt.
ich wünsche mir was zu fühlen.
Ja.
Und vor allen Dingen die Gefühle dazu zu haben. Und ich glaube, aus jedem Freeze ist halt Bewegung erstmal relevant. Also natürlich auch auf vielen Ebenen, ne, so. Aber ich habe halt irgendwie gemerkt, aus meiner Denkstarre zum Beispiel, wenn ich mich so, ich verrenne mich nicht, aber ich verbringe halt einfach schon viel Zeit damit, über Dinge nachzudenken. Und was ich irgendwie als eigentliche Bewegung empfinde, daraus ist, mit anderen Leuten zu sprechen, weil ich eine Bewegung von mir selber weg zu anderen mache. So, ich profitiere total davon, wenn ich, das habe ich mit dem Begleitermensch oft gemacht, weil der irgendwie ein bisschen dickeres Fell hat und ich habe da nicht so precious Therapiestunden dran, ne?
Ja.
Aber es hilft mir sehr, über eine Sache immer wieder zu sprechen. Und auch genau so lange, wie ich halt darüber nachdenke, dann darüber zu sprechen. Also einfach zu teilen, was mich beschäftigt. Das ist so was, von dem ich weiß, dass da zumindest in dem, was ich als meine Jugend so bezeichne, so meine frühesten Erinnerungen sind ja so ungefähr jugendlich, 16. Und ich weiß, noch genau, in wie vielen Situationen ich das automatisch von mir heraus gemacht habe. Also, ne, dass ich versucht habe, andere Leute einzubinden in meine Form des Prozessierens, nämlich drüber nachdenken und drüber grübeln in alle Richtungen, so lange, bis ich fertig damit bin, mich sicher fühle und dann in diesen Gefühlsprozess reingehen kann. Wie oft das abgelehnt wurde, weil man verhindern wollte, dass ich mich in was reinsteigere, sozusagen, also, ne? Oder weil man so angenommen hat, dass das nichts bringt. Das, also, ne, das ist ja auch so ein Aspekt von Self-Talk, der ist ja häufig repetitiv und bringt nichts, außer dieser einen Botschaft, die eben negativ ist. Also wenn man sich irgendwie, wenn man halt immer wieder hört, ach ja, ich bin so scheiße, ich bin so schlecht, ich mache das nur, weil ich komplex traumatisiert bin oder sei doch nicht so. Das hat ja immer nur eine Aussage und das hat ja auch immer nur einen Sinn. So, und die Annahme von außen war früher häufig, dass ich, wenn ich immer wieder über eine Sache reden will, dass ich ausdrücke, wie gefangen ich darin bin, mir was einzureden. Aber ja, ne, in meinen, für mich passt das nicht. Also so, wenn ich jetzt gelassen werde und wenn ich das jetzt mache, ich meine, mein Blog ist auch ein gutes Beispiel. Seit fast 15 Jahren schreiben wir da immer wieder die gleichen Themen auf. Aber für uns ist das Bewegung aus einem Freeze-Zustand raus. Nämlich diesen Freeze-Zustand von, ich weiß gar nicht, was hier los ist. Ne? Ich bin desorientiert, ich bin verwirrt, ich bin mir nicht klar. Ich weiß nicht, wer ich bin, ich weiß nicht, wo ich stehe, ich weiß nicht, was ich fühle. Und dieses Greifen nach außen und Worte finden und in Kommunikation gehen mit anderen Leuten ist für mich die erste Bewegung raus aus einem Freeze. Das ist so die erste Stufe.
Genau, aber
ja, dann, das ist ja nicht der Gedanke. Also ich habe das jetzt so aufgezählt, weil ich dachte, wenn ihr von euch wollt in so einem Moment, ah, ich würde gerne drüber nachdenken können oder ich würde was denken können zu den Gefühlen, die ich gerade habe, zu dieser Wolke, das erscheint mir irgendwie, als hättet ihr so einen Zwischenschritt ausgelassen.
Nee, weißt das, du? Ja, und an dem, wie du es aufzählst, wird es auch deutlicher, weil all das, was du beschrieben hast, das können wir nicht. Das hat was mit dem, ich sage jetzt mal, wie wir aufgewachsen sind, zu tun. Ich mag das jetzt nicht zu detailliert beschreiben. Uns ist das auch bewusst, welche Aspekte dazu führen, dass wir genau das nicht können. Das haben wir nicht gelernt, um das jetzt wirklich sehr sanft auszudrücken. Deswegen ist unser Wunsch, also der Gedanke ist ja derselbe. Aus diesem Freeze kommen wir nur raus, wenn wir eine Fähigkeit bekommen, erlernen, irgendwie hinkriegen, einen Zugang zu etwas, was wir eben nicht können. Na, also das ist das, warum wir uns da drin so gefangen fühlen, weil wir dieses, wir können, also wir haben, es ist leider der Klassiker, dass wir Therapiestunden haben, wo dann 2 Wochen später klar wird, wir konnten nicht drüber reden. Also auch unsere Therapeutin weiß das teilweise. Das, was ist, was aber nicht besprechbar ist, weil wir nichts aussprechen können davon. Also wir kommen nicht mal in die Nähe von Sprache, wir könnten nicht mal ein Signal senden, zu sagen, da ist gerade ein Thema. Und dieses Ding, und das so, das ist halt, deswegen ist das für uns so relevant, weil wir eigentlich genau diesen Weg gehen wollen würden, den du beschreibst, und den Anfang dieses Weges für uns zu finden. Und wie kommen wir dahin? Also wie können wir mit dem, wie wir sind, ne, etwas finden, wie wir an den Anfang eines solchen Weges finden? Und für uns wäre es mega viel, wenn wir nach so einer Situation sagen können, oh, da war heute was, ich habe es nicht einordnen können, können wir da mal drauf gucken. Wäre super. Weil dann könnten wir mit einer Person von außen gucken, wo ist das denn eigentlich? Und das können wir nicht. Wir können 2 Stunden Therapie machen, intensiv über, weiß ich nicht, vorgenommen, ne, also egal wie. Und wissen selber, wir sind nicht in der Lage zu sagen, da ist gestern was passiert, da wollen wir eigentlich total dringend drüber reden. Geht nicht.
Und das ist auch nicht, das kommt auch nicht, wenn ihr einfach über den Tag redet.
Nee, das fällt dann einfach raus. Also wir wissen, also wir, also es ist ein bisschen, als ob wir auf ein Bild gucken, wir sehen das ganze Bild, wir merken aber nicht, dass wir in der Beschreibung Teile dieses Bildes nicht wiedergeben. Selbst wenn du uns sagen würdest, kannst du mir mal das Bild, was du siehst, also wir gucken selber auf dasselbe, ne, wir gucken beide quasi auf dasselbe fertige Puzzlespiel und du sagst, erzähl mir doch mal, was auf dem Puzzle alles drauf ist. Und ich erzähle dir das und du stellst irgendwann fest, nachdem du das 100-mal gemacht hast, dass es Dinge gibt, die erzähle ich dir einfach nicht, obwohl wir offensichtlich beide auf dasselbe drauf gucken. Das ist für uns halt, ja,
Ja, genau. Das ist hart.
Und das macht halt dieses Self-Talk-Ding für uns halt auch so krass, weil wir immer das Gefühl haben, dass unser, ne, das ist das, das, wo wir denken, wir würden das gerne oder wir wollen uns damit beschäftigen, wir beschäftigen uns da ja auch mit, weil wir dadurch so ungeschützt sind, weil jeder, tut mir leid, ne, jeder kann kommen, kann irgendwelchen Mist quasi bei uns abwerfen oder in uns reinwerfen, ob das jetzt berechtigt ist oder nicht. Und kann das auf eine Art tun, wie auch immer, und wir sind dem erstmal einfach nur ausgeliefert. Das ist totaler Mist. Und wir können das inzwischen manchmal kognitiv schon, dass wir gerade bei so sich wiederholenden Kontexten wissen, bestimmte Personen, das war so unser erster Schritt, dass wir gelernt haben zu sagen, bestimmte Personen, die agieren immer so, nicht wegen uns, sondern weil sie selber einfach so mit Dingen umgehen. So. Und dann immer schon wissen, wenn die Person im Raum war und wir fühlten uns komisch, könnte es sein, dass die Person einfach genau das gemacht hat, was sie immer macht. Das finden wir schon richtig viel. Da hängt halt dran, uns zu trauen, zu sagen, bestimmte Personen gehen mit manchen Situationen oder Dingen auf eine Art um, die zumindest für uns nicht okay oder nicht gut ist. So. Oder wir hatten, ich glaube, aber das Käsetheken-Beispiel hatten wir schon ganz oft, aber es ist auch an dieser Stelle echt hilfreich. Ne? Dieses, dass uns mal jemand gesagt hat, die Person an der Käsetheke sieht das nicht. Auch das benutzen wir immer mal wieder, dass wir denken, okay, die Person ist gerade grimmig an mir und wahrscheinlich hat es gar nichts mit uns zu tun. Und manchmal hilft uns das, das abzufangen, dass das uns eben nicht so fertig macht. Aber...
Oh, ich stelle es mir auch so schwierig vor, so treffbar zu sein. So... sowas geht an mir irgendwie immer vorbei. Also.
Ja, und es geht halt an uns einerseits vorbei, wenn wir nicht gut aufpassen, weil wir es gar nicht mitbekommen. Schon im Außen nicht und manchmal dann schon auch im Innen nicht mehr. Ne? Dann haben wir halt Panikattacken, was weiß ich, wo die jetzt herkommen. Gibt bestimmt einen Grund, den weiß ich aber nicht. Und manchmal geht es aber eben auch. Warte mal, es geht manchmal eben an uns vorbei, weil wir es nicht mitbekommen und manchmal geht es halt auch nicht mit an uns vorbei, dann merken wir es zumindest, können aber trotzdem erstmal nicht so wahnsinnig viel tun. Deswegen fanden wir aber diese Entdeckung so spannend, dass das nicht nur unser Ding ist, sondern dass es da Begriffe für gibt, sich jede Menge Menschen auf sehr unterschiedliche Art mit beschäftigen und finden das so ein Ding einfach zu sagen, da gibt es Sachen, die sich in mir reproduzieren in Form von was auch immer, auf jeden Fall auf eine negative Art. Und die müssen da, die kann man identifizieren, da kann man sagen irgendwie, okay, wo kommt das denn jetzt her? Klingt banal, aber der erste Schritt tatsächlich, ich bin gar nicht so scheiße, manchmal sind das Sachen, die gehören da einfach nicht hin.
Ja, ich habe mir abgewöhnt, da zu urteilen und mich darauf zu verlassen, dass das Urteil, das von mir selber kommt, schon passt oder richtig ist oder so. Das ist irgendwie, weil ich finde, es lohnt sich auch direkt nochmal hinzugucken, ist es Self-Talk, der frühkindlich angefangen hat oder so aus Traumasachen? Also ist es traumabedingter Self-Talk oder ist es Self-Talk, der postakute Gewalt erlebt, schon auf traumabedingte Selbsteinstellungen treffend passiert ist? Also zum Beispiel, mach dir keinen Kopf, begleitet mich schon mein ganzes Leben. Mein ganzes, das weiß ich schon, dass Kinder das schon erzählen, dass ihnen gesagt wurde, sie sollen sich keinen Kopf machen. Dass wir immer so als, du denkst zu viel nach, dass das so ein Ding ist, das uns schon immer gesagt wurde und das immer verletzt hat und das immer abgewehrt hat. Also das immer scheiße war. Immer. Das ist immer verletzend gewesen und das ist immer auch so übernommen. Aber wenn ich heute in eine Situation komme, von der ich merke, im Nachhinein werfe ich mir selber vor, dass ich mir zu viele Gedanken mache. Ne? Dass ich schon wieder alles zerdenke und für alle unbequem bin, weil ich mir so viele Gedanken mache. Dann ist das eine Form von Negative Self-Talk, von dem ich merke, der kommt jetzt aus Ohnmachtsgefühlen. Der kommt jetzt aus einem Gefühl von nicht verstanden worden sein, nicht gesehen worden sein. Und damit ich damit klarkomme oder dafür eine Begründung finde, kommt dann dieses, ja, ich darf ja auch nicht so viel drüber nachdenken. Ich soll ja auch nicht so viel nachdenken. So, ne? Es ist irgendwie als so eine gewisse Antwort auf Gefühle, die ich habe oder auf so ein Empfinden, das ich habe. Dann gibt es aber auch den Self-Talk, den ich als traumabedingt einordnen würde und auch eben negativ. Wir haben richtig lange zu tun gehabt mit so einer, mit einem Dunkelbunten, der uns immer wieder gesagt haben, wie unwürdig wir sind. Ich sag den Satz nicht, weil ich weiß, dass er so triggert, aber es war ein Satz, es war eine Aussage und es war pauschal auf alles. Egal, haben wir gegessen, haben wir getrunken, haben wir mit Leuten geredet, haben wir gar nichts gemacht. Immer, immer, immer kam dieser Satz und da war so klar, da müssten wir in die Traumaarbeit gehen und da sind wir noch, also das haben wir einfach nicht gemacht. Wir sind nie in die Situation gegangen, in der das gesagt wurde, weil das so pauschal ist. Also es ist irgendwie ohne diesen Trauma-Aspekt dazu und ohne Gefühle, die damit geschützt werden, so, ne, ohne dass wir erkennen können, worauf das eine Reaktion ist, können wir daran nicht arbeiten und können wir es auch nicht, dann können wir es nicht als profunde, konkrete Aussage und so benutzen für uns. Und das klingt jetzt irgendwie blöd oder vielleicht auch ein bisschen kompliziert und ich hoffe, dass das, was ich jetzt sage, irgendwie nachvollziehbar ist, aber wenn ich negative Self-Talk oder ne, slash Sätze von Ins, die verletzend sind oder die sehr vernichtend sind oder so, wenn ich die nicht in ihrem Kontext begreifen kann und nicht als Antwort oder als Frage oder als Input begreifen kann, dann kann ich sie nicht gleichermaßen sicher als Urteil oder als Selbsteinordnung über mich annehmen, wie etwas, das ich so begreifen kann. Also dieses, mach dir keinen Kopf, ist Teil eines Gespräches, ist Teil einer Dynamik, die ich durchschauen kann und die ich analysieren kann und die ich denn entsprechend auch prüfen kann auf ihre Realität und auf ihre Angemessenheit. Zum Beispiel konnte ich diese Fahrschulsituation, konnte ich sagen, okay, das hat mich jetzt verletzt, aber ich weiß, dass es berechtigt ist, dass ich mir gerade Sorgen mache. Ich kann eben bestimmte Dinge noch nicht und so weiter und so fort. Es ist jetzt nicht nötig, mich selber abzuurteilen, indem ich sage, ja, ich mache mir zu viele Gedanken, ich sollte einfach aufhören zu denken, während ich hier am Steuer sitze und eine Maschine steuere, mit der ich Leute umbringen kann. Jetzt sollte ich aufhören zu denken, weil das ja meine blöde Veranlagung ist. Jetzt soll ich aufhören, über irgendwas nachzudenken und mich selber in Bezug zu setzen. Das ist was anderes, wenn mir jemand sagt, ich bin so unwürdig. Einfach so, in Bezug auf alles Mögliche. Das ist kein Urteil, dem ich vertrauen kann, weil ich einfach überhaupt keine Parameter habe dazu. Ich weiß nicht, warum das so sein soll. Und ich weiß nicht, welches Ziel und welchen Zweck, außer den mich, dass ich mich schlecht fühle, das verfolgen soll, dass ich dem glaube. Und da haben wir irgendwie so eine Grenze gemacht, dass wir irgendwie versuchen und das auch üben und trainieren, dass wenn wir sowas merken, wenn das immer wieder kommt vor allem, dass wir das nicht glauben, sondern sagen, annehmen, wir haben es gehört, wir haben es wahrgenommen, wir glauben, dass dahinter eine Wahrheit steckt, ob eine Traumawahrheit, ob eine Realitätswahrheit, wie auch immer, dass das etwas ist, was so wichtig ist, dass ich das weiß, aber ohne irgendwas drumrum, ohne Hand und Fuß, kann ich das nicht als Menschen betrachten oder als irgendwas, weißt du? Ich weiß nicht, ob das eine gute Strategie ist für andere, aber für uns hat sich das als total hilfreich erwiesen, weil wir dann raus sind aus diesem, stimmt das nicht? Wenn das stimmt, oh Gott, warum bin ich hier überhaupt am Leben? Sollte ich nicht weg sein? So, ne, man landet einfach immer in Tiefen dann und kommt nicht vorwärts.
Ich finde, dass das sogar in verschiedenen Aspekten hilfreich sein kann. Und ich finde, das muss ich irgendwie als erstes sagen, es löst etwas auf, nämlich diese permanente Forderung in vielen traumatherapeutischen Kontexten, man solle sich doch einfach davon abgrenzen. Das kann man nämlich nicht.
Echt? Hat euch das mal jemand gesagt?
Oder das steht auch, guck mal in diese ganzen Bücher, das steht da auch überall drin. Das, oder es impliziert zumindest in vielen dieser Dinge, dass du dich abgrenzen müsstest in irgendeiner Form. Das ist, wir wissen zum Beispiel, oder wir wissen, dass viele mit diesen Imaginationsübungen ja auch so hadern, die alleine alle darauf ausgerichtet sind, dass du dich abgrenzt über Imagination. Du legst Dinge ab, du gibst Dinge irgendwo ab, du lässt sie zurück.
Ja. Ja, ja. Aber ich glaube, ich grenze mich schon auch ab, wenn ich sage, hey, ich höre es mir an, aber ich glaube dem nicht so, wie wenn da was dran, also wenn da ein bisschen mehr Fleisch dran ist.
Da ist eine
ich glaube, das
geht
ist
nicht,
schon Abgrenzung.
Ja, ja, es geht auch gar nicht darum, dass die Abgrenzung als solches, dass wir die in Frage stellen, aber die Form der Abgrenzung, weil du sagst ganz, du hast ja auch gesagt, es gibt da auch eine Anerkennung dessen, ich habe das gehört, wir haben das gehört. Ich finde das, was du gerade gesagt hast, ich weiß auch schon jetzt, ich werde mir die Stelle noch 10-mal anhören, ist halt dieses, ich höre hin, ne, oder ich spüre hin, so, ich nehme das wahr, was da irgendwie ist, also versuche das einfach nur zu erfassen, ob das jetzt ein Fühlen ist, ein Empfinden, ein Satz, ein Wort, was auch immer, und ich sage, ah, okay, da ist es ja. Und ich finde das schon auch hilfreich, diese Unterscheidungssachen zu finden. Ah, in dem Falle, das ist so pauschal, da kann ich nicht, ne, da kann ich nicht mehr mitmachen. So. Oder aber etwas ist konkret genug, um damit auch noch mehr zu machen. Und es aber nicht, weil wir haben ganz oft dieses, dass wir empfinden haben, auch für uns, wir haben ganz oft gedacht, diese ganzen schlechten Sachen, die dürfen wir einfach nur nicht denken. Oder davon müssen wir uns nur abgrenzen. Und wir machen jetzt eine Imaginationsübung, da geht es uns besser. So sind wir in den ersten Traumatherapiejahren noch, so ist uns das noch vermittelt worden. Einem geht es so schlecht, wir machen mal eine Imaginationsübung. Hier, wir machen mal hier Gepäck ablegen. Und dann gehen wir hier raus. Ja, aber wirklich, das hat uns, und das hat uns, das haben wir aber auch schon öfter hier gesagt, ne, das hat uns so eine zusätzliche Ohnmacht vermittelt von, wenn wir das nicht können, dann liegt es natürlich an uns, dass wir mit allem anderen auch nicht klarkommen. Und eigentlich, finde ich, hast du gerade sehr schön formuliert, warum das gar nicht das Ziel sein darf. Niemand darf von uns irgendwie verlangen, dass wir Erlebtes, egal in welcher Form, ne, selbst so eine Pauschalisierung, ne, wenn du sagst, man weiß nicht, wo die Pauschalisierung herkommt, war das eine konkrete Situation, ist das irgendwann pauschalisiert worden, wie auch immer, auch die kann man nicht einfach aus sich herausnehmen und irgendwo hinlegen und dort liegen lassen, weil sie gehört zur eigenen Erfahrungswelt. Es hilft mir nicht, meine Erfahrung loszuwerden, um zu sagen, ah, und jetzt kann ich das ersetzen, weil es geht nicht um ersetzen, ne, es geht darum, und da haben wir ja so ein bisschen angefangen, ja, Differenzierungsmöglichkeiten zu finden und Umgangsformen, die auch viel komplexer sind, außer ja oder nein. Das gibt es da drin, glaube ich, gar nicht. So, das ist das eine. Spannenderweise sind wir wieder viel bei dem, wie wir es in uns alle lösen können. Ne? Das finde ich ist auch so ein Traumading. Also vielleicht an der Stelle, hey, alle auffordern nochmal, hört doch einfach auf. Hört auf, Leuten Dinge zu sagen, die ihnen wehtun könnten. Nur weil sie in eurem Hirn sich gerade für euch richtig anfühlen. Ich finde zum Beispiel, mir tut das unglaublich weh, wenn du dieses sagst, dass dir jemand sagt, du denkst zu viel, weil ich immer das Gefühl habe, aber das bist du doch. Das ist doch Teil von dem Menschen, den ich so mag. Wie kann dir denn jemand sagen, du sollst nicht du sein? Weißt du? Also wo ich denke so,
ja.
Ich weiß, das ist eine, sagen wir mal, eine Floskel, die wahrscheinlich in der, ne, für diese Person, die sitzt irgendwie ständig neben Menschen, die gerade Fahrschule machen und die dann sagen, oh, ich weiß gerade nicht, und dann sagt die, ja, machen Sie nicht so einen Kopf, die Prüfung wird schon glatt gehen. Das ist eine Floskel, und das ist wahrscheinlich aus ihrem Mund, vielleicht war es nicht mal doof gemeint, vielleicht hat sie auch nie drüber nachgedacht, ob das vielleicht für andere schwierig sein könnte. Auch da, by the way, denkt doch manchmal nach, ob das, was für euch so easy aus dem Mund kommt, für andere vielleicht nicht so easy ist. Aber grundsätzlich denke ich, weißt du, und dann denke ich aber, genau, es ist halt egal, ob es eine Floskel war oder nicht, es macht was und es ist ein Auftrag. So.
Ja, ich glaube halt irgendwie, dass alles was macht. So.
Ja.
Also sie hätte ja auch sagen können, ja, das kann ich verstehen, das hätte ja auch was mit mir gemacht.
Ja, oder fragen können, was das denn eigentlich ist, was du da denkst zu.
Ja, stell dir mal, also das ist ja so ein typisches Therapiephänomen, ne, dass ich, also zumindest als wir angefangen haben, mit unserer Therapeutin zu arbeiten, habe ich irgendwie drauf gewartet, dass sie sagt, machen Sie sich keinen Kopf oder irgendwie so. Und dann hat sie das aber nie gesagt, und das macht ja auch was, du musst ja auch damit klarkommen, dass Leute dich auf einmal verstehen.
Ja.
Oder dass Leute dich nicht abwehren oder so. Das ist ja so ein typisches Ding von, die Gewalt verändert, die Gewalt hört auf oder du schaffst es irgendwie raus. Und dann bist du umgeben von Leuten, die nicht scheiße mit dir umgehen, sondern, oh Gott, dann gehen die gut mit dir um und sind nett zu dir. Oh Gott, da musst du ja auch Kompetenzen entwickeln und irgendwie damit klarkommen. Und das kann genauso überfordernd sein und kann genauso Negative Self-Talk hervorrufen, eben weil es nicht so ist wie sonst, nicht wie immer. Ich glaube, das ist die Krux des Menschlichseins, dass einfach alles immer irgendwie was macht. Und ich glaube, dass in der Situation jetzt mit der Fahrlehrerin zum Beispiel, habe ich gedacht, okay, also sie kam mir nicht vor wie jemand, der einfach Floskeln aufsagt, aber sie kam mir vor wie jemand, die nicht so geduldig sein kann. Die nicht so, also die wollte mir halt schnell was sagen und nicht erst irgendwie groß mit mir überlegen und mich kennenlernen oder so, sondern sie wollte gleich, sie wollte mir gleich ein gutes Gefühl vermitteln oder mich entlasten oder wie auch immer und hat das dann halt mit der naheliegendsten Floskel gemacht.
Ja.
So. Und das liegt ja dann an mir, was ich ihr unterstelle, warum sie das sagt. Sagt sie es aus einer Floskel, aus Desinteresse heraus, aus einer gewissen Kälte mir gegenüber oder sagt sie es aus einer eigenen Ungeduld heraus oder so. Und das ist genau das, was ich meine, weshalb ich über solche Sachen sehr lange nachdenke und auch viel reden möchte.
Mhm.
Also ich möchte, dass solche Situationen möchte ich gerne vor mir ausgelegt haben in ihrer ganzen Komplexität und in der Vielfalt ihrer Möglichkeiten. Weil ja jede Interaktion kann ja in verschiedene Richtungen gehen. Und für mich ist das irgendwie immer total hilfreich, mir das bewusst zu machen, dass eben eine Aussage viele Botschaften haben kann und es so ein bisschen an mir liegt, was nehme ich an, was möchte ich glauben und was spricht dafür, wie eine Person das nun wirklich gemeint hat. Also damit ich so ein bisschen erraten kann, welche Botschaft hat sie denn jetzt am wahrscheinlichsten aussenden wollen. Und bei meiner Fahrlehrerin, die kennt mich gar nicht. Die wollte es mir nett machen, die wollte mir ein gutes Gefühl geben, sie wollte mich ermuntern. Da ist es sehr wahrscheinlich, dass sie mir einfach ein bisschen Gewicht von den Schultern nehmen wollte, auf eine schnelle Art und Weise. Aber zum Beispiel bei diesem Satz, der so schräg ist und von dem ich weiß, der kommt von einem Täterintrojekt. Also ich sehe eine Person, die zum Täter an mir geworden ist, wenn ich das höre. Da ist die Annahme, dass diese Person es nicht gut mit mir meinte, ja, total naheliegend. Und dann kann ich ja auch davon ausgehen, dass sie einfach nur machen, diese Aussage nur machen will, dass es mir schlecht geht.
Ja.
Und sich damit zu befassen und das halt so dennoch vor sich auszulegen, fördert halt häufig bei Traumasachen die Sicht anderer Innens zutage. Also speziell bei dem Satz hat das jetzt nicht wird das jetzt halt noch nicht gemacht, aber bei anderen Sätzen oder Impulsen aus Traumasituationen, dann zeigt sich halt doch, Mann, da sind dann Ins, die wirklich annehmen, dass ein Täter oder eine Täterin etwas gesagt hat, weil sie gemocht hat, weil sie denen was Gutes tun wollte. Und die Annahme haben die und sie haben eine gewisse Logik dazu. Und die vertreten sie auch. Das ist ja das Drama, wenn die eigenen Eltern TäterInnen waren. Es gibt Kinder in mir, die glauben, dass meine Eltern mich verletzt haben, weil die mich so geliebt haben. Weil die nur das Beste für mich wollten. Und die haben dafür Beweise und Überzeugungen und so weiter und so fort. Und damit dann umzugehen, dass sie aufgrund dieser Überzeugung auch absolut davon überzeugt sind, dass es ganz wichtig ist, dass diese Ins mir immer wieder sagen, was diese TäterInnen gesagt haben. Weil das ja so gut für mich ist. Weil das ja so wichtig für mein Leben ist, dass ich genau danach lebe. Ich glaube, das ist diese Ebene von innerer Kommunikation und /negative-positive-Self-Talk, die man sich immer wieder bewusst machen muss, dass man diesen Self-Talk nicht hat, einfach weil es geht, sondern weil der irgendwann mal wichtig war oder weil es Argumente dafür gibt, das zu glauben. Und aber eben auch, gerade wenn es belastend wird, dann eben der Anlass ist, dann mal zu schauen, okay, ist das wirklich noch so? Ist das was, was wir wirklich so behalten wollen oder nicht? Trifft das noch zu auf unser Leben heute? Trifft noch zu, was wir als Kinder unbedingt glauben mussten, weil wir abhängig waren von TäterInnen? Ist das wirklich jetzt heute, wo wir erwachsen sind und selber bestimmen können? Ist es noch genauso wichtig wie damals, das zu glauben und danach zu leben? Und das ist, glaube ich, dieser Abgrenzungsprozess, von dem dann in den Büchern geschrieben wird.
Ja, er sollte halt nur aus dieser Perspektive beschrieben werden, weil er dann, glaube ich, für diejenigen, die ihn gehen müssen, viel nachvollziehbarer ist.
Habt ihr denn das Gefühl, wenn ihr heute so in so einer Schleife seid von Negative Self-Talk, dass ihr beeinflussen könnt, wie lange das anhält?
Ja, also das Ende können wir inzwischen erfassen. Das finden wir auch immer wieder erschreckend.
Wieso?
Weil das oft sowas ist wie wir spüren plötzlich wieder, dass wir eine eigene Perspektive einnehmen können oder wir erfahren oder wir können wieder selber empfinden, dass wir Dinge selber definieren können oder selbst bestimmen. Also wir fühlen uns dann plötzlich wieder sehr viel freier. So. Und dieses Beeinflussen in Teilen. Also eben oft genug leider nicht, ne, weil eben dieses Problem besteht. Selbst wenn wir versuchen würden, mit Menschen darüber zu reden, sind wir dazu ganz schwer nur in der Lage. Es gibt einzelne Menschen, wo wir manchmal merken, wenn es dann so Absprachen gibt, aus der Situation heraus sofort zu schreiben, dass die Person darum weiß, ne, quasi so Bojen zu schicken und zu sagen, hey, guck mal, kannst du mal die Boje irgendwie, kannst du da mal kurz drauf aufpassen und wenn wir uns sehen, kannst du die dann mal bitte in den Raum zerren, wie so ein Elefanten, damit wir sagen können, ah, da war eine Boje, was ist denn da eigentlich gewesen? So. Machen wir aber auch oft genug nicht, weil wir uns natürlich auch dafür schämen, dass wir es nicht können. Wir wissen schon, dass es auch Menschen gibt, wo uns der Kontakt, selbst wenn wir nicht sagen können, was vielleicht gerade ist, wo uns aber der Kontakt an sich etwas vermittelt, was uns ein bisschen beweglicher wieder werden lässt. Ne? Also kann auch ein Telefonat mit einer befreundeten Person sein, wo wir irgendwie merken, weiß nicht, das ist manchmal fast ein körperliches Gefühl, was ja auch passt, weil es ein Friesszustand vorher ist, von, ah, okay, und dann merken wir, wir legen auf und haben plötzlich Lust, uns einen Kakao zu machen. Völlig banal, aber das ist für uns ein Zeichen von, ah, warte mal, wir können ein Getränk wählen, auf das wir gerade Bock haben und haben die Idee, wir können uns das jetzt machen. Das ist für uns richtig, richtig viel, wenn es uns nicht gut geht. Weil das, ne, also das ist uns wirklich vorher, wir essen dann einfach nichts, weil wir überhaupt nicht definieren können, was wir essen wollen würden. Weil wir wollen eigentlich nichts essen, weil wir können das nicht benennen. Und das ist halt krass und das ist, finden wir so erschreckend, dass Menschen. Und das haben wir inzwischen gelernt, gerade im Heute, das ist leider aber auch so eine Wiederholung, die ungewollt ist, aber die einfach stattfindet, dass man das Verhalten anderer Menschen einfach nur bedingt beeinflussen kann. Na, also wir hatten ja immer diese Idee, oh, wenn wir uns in Räumen bewegen, das ist ja gerade in der linken Szene sehr, sehr beliebt, so dieses, ja, wir definieren unsere Räume, wir definieren irgendwie unsere Regeln miteinander, unsere Umgangsform, dann haben wir alle noch so Grunddefinitionen von Dingen und wenn wir das alles in einen Raum schmeißen, ist es da irgendwie nett und flauschig und rosa, bunt. So. Nee, ist es nicht, weil Menschen sind halt Individuum und auch in diesen Räumen bewegen sich viele eben doch mit ihrer totalen Individualität. Und da kann halt auch mal ein Verhalten oder ein Charakterzug dahinter stecken, der einfach echt sehr unangenehm werden kann. Und deswegen gibt es für uns halt, ne, diesen Safe Space Ding finden wir wirklich, hu, da muss man sich echt ganz schön anstrengen, um so einen Safe Space zu kreieren tatsächlich. Und wir wissen halt auch, nur weil wir in einem Safe Space uns denken zu befinden, schützt uns das nicht davor, dass trotzdem irgendjemand auf eine Art was sagt, tut oder was auch immer macht, die für uns sowas auslösen, letztlich wie ein Trigger. Wobei ich finde Trigger an der Stelle schwierig, weil ich finde, Menschen könnten schon auch darüber nachdenken, ob ihr Verhalten für andere schwierige Folgen haben könnte. Das,
Ja,
na, also
klar.
Trigger ist
Ja.
irgendwie für mich nochmal was anderes, sondern da ist ja der Mensch dahinter, der das vielleicht gar nicht hinterfragt, ob sein auf sich bezogenes Verhalten gerade für andere echt scheiße ist. Entschuldigung, das Wort, aber manchmal. Und davor haben wir halt schon Schiss, weil wir halt da immer wieder in diesen Blind-Modus schalten, glaube ich, um uns davor zu schützen, der aber halt auch doof ist, weil wir es dann gar nicht mitbekommen, weil es halt trotzdem passiert.
Ja.
Und wir fürchten das sehr, weil wir diesen Zustand an sich echt schlimm finden und umso bewusster uns ist, dass es diesen Zustand gibt, umso mehr fürchten wir ihn schon halt auch, ne? Weil wir uns halt trotzdem ohnmächtig und hilflos da drin finden und wenig haben. Also klar, wir haben auch, ne, wir haben eine gute therapeutische Unterstützung, wo wir manchmal ja auch oder wo es inzwischen Wege gibt, die eben zu uns passen, auch mal am Ende von so einem Termin zu sagen, puh, ich kann mir ein bisschen besser atmen. Wir haben Friends, wo wir wissen, die können wir anrufen, die lesen uns auch das Telefonbuch vor, wenn es sein muss. Und manchmal ist es halt das und mehr geht nicht. Und am Ende des Telefonbuchs können wir uns einen Tee machen. Hey, ja gut, immerhin Tee. Und manchmal denken wir auch, ey, ganz ehrlich, warum? Es ist so mühsam, ein ganzes Telefonbuch, um uns einen Tee am Ende machen zu können.
Tja.
Und wir finden es auch ein bisschen empowernd, festzustellen, dieses Negative Self-Talk-Ding, das ist mehr, außer das, was alles in unserem Hirn rumschwebt. Das ist Sachen, nee, die sind nicht nur in uns. Die kommen von außen. Und andere haben es auch. Und man darf da drin auch aussortieren. Finde ich richtig hilfreich. So als, ja, kann man mal an die Tür kleben, als, guck mal, kann man auch mal gucken, ob man nicht was aussortieren schafft.
Ja. Ja, also ich meine, dafür gehen wir in die Therapie. Das ist ja irgendwie unser Ding, wie viel von früher ist heute noch nötig. Und dazu gehört halt leider auch rauszufinden, was man noch alles von früher mitnimmt. Und das ist ja das, was irgendwie häufig nicht so bewusst ist. Siehe. Hey, ja, aber ich habe gelernt, dass andere Leute nicht mehr merken, wie scheiße ich bin. Tada! Oh, es ist wirklich so, die Therapiestunde ist jetzt anderthalb Wochen her, ne? Und ich hatte seit 3 Tagen irgendwie so ein, oh, ey, Hanna. Das war irgendwie richtig dumm.
Ey, aber ganz ehrlich, es ist ja auch gut, unbewusst, wenn sowas mal ausgesprochen ist, weil man dann, da kannst du drauf rumhängeln. Du siehst ja lustig aus. Bei einem bekannten großen schwedischen Möbelhaus, die hatten eine Weile, haben die aus Kinderzeichnungen Plüschtiere gemacht. Und manchmal denke ich, ja, genau so ist das, ne? Wenn man es dann mal in den Raum stellt, sieht es schon, ist interessant. Also es kann eine interessante Form haben.
Ja. Ich wollte gerade noch einen Aspekt einbringen, dass zu diesem sich bewusst machen ja auch irgendwie, also dass alles Reaktionen ausübt und alles irgendwie Wirkungen hat. Hat mich, als ihr das gerade so gesagt habt, ne, dass man soll drüber nachdenken, was für einen Einfluss man auf andere hat, habe ich dran gedacht, wie ich mit, muss ich 16 gewesen sein, vielleicht ein bisschen jünger, ich weiß nicht. Erster Kontakt mit einer psychologischen Beraterin vom Jugendamt, die war in so einer Altbaubude, also richtig knatzig und knarzig alles, also trockene, ultra trockene Treppe, geknarzt hat bei jeder Stufe und sie hatte so eine Korbstühle und ich erinnere mich noch sehr deutlich, wie irritierend sie das fand, dass ich versucht habe, dennoch nicht noch aus mir heraus etwas hinzuzufügen.
Ja.
Also, ne, ich wollte dann nicht noch zusätzlich Geräusche auf der Treppe machen. Ich wollte nicht noch zusätzlich irgendwie groß Raum einnehmen und zusätzlich Geräusche machen auf diesen Schuhen. Ich habe mich wirklich bemüht, unauffällig und angenehm zu sein, aber eben auf Basis meiner eigenen Wahrnehmung dieser Situation. Für mich war ihr Zimmer absolut voll. Und ne, ich wollte sie nicht nerven und ich wollte niemanden stören und ich habe mich wirklich so bemüht. Aber was mir nicht klar war in der Situation war, dass meine Wahrnehmung von dieser Umwelt und von dieser Situation eine andere war als ihre. Und dass meine Annahme von dem, was ich noch auslösen könnte bei ihr, überhaupt nicht mit dem übereinstimmte, was sie wahrgenommen hat. Sie hat eine junge Frau, oder sie war eine Teenagerin, sie hat eine junge Teenagerin gesehen, die sich an der Wand lang drückt, sich nicht ausdrückt, die absolut steif ist und die sich nicht wohlfühlt und die überhaupt keinen Raum einnimmt, die sich nicht ausdrückt und so weiter. Was noch viel irritierender war oder viel besorgniserregender gewesen wäre, als wenn ich da einfach reingestiefelt wäre und einfach den Raum genommen hätte. Das kommt nochmal so in diesen Punkt von aus diesem Freeze-Moment rauskommen. Wenn man voll dieser Gefühle ist, die angestoßen sind und man hat sie noch nicht so klar, das verändert ja auch die Wahrnehmung. Ja. Ne, wenn ihr sagt, das geht so völlig in euch rein, dann verändert sich ja eure Idee davon, wie ihr gerade in der Welt seid.
Ja.
Und dass das irgendwie häufig was ist, was auch einen Abgleich erfordert. Zum Beispiel in Gesprächen mit anderen, deswegen spreche ich gerne mit meinem Begleitermenschen solche Sachen durch, um diesen Abgleich hinzukriegen. Das gehört dazu. Die Erfahrung, dass ich aufgrund meines Aufwachsens häufig und mit einer Tendenz zu viel mehr Radikalität und viel mehr grundlegend, also so grundlegenden Sachen komme als andere Leute. Das ist ja meine Erfahrung, dass ich das auch abgrenzen muss und dass ich das auch mitbedenken muss. Das gehört, glaube ich, auch zu den Dingen, die einem manchmal auch erst bewusst werden müssen.
Ja.
Und das ist halt dann auch wieder sowas, wo man sich schnell ertappt fühlen kann oder so das Gefühl haben, oh Scheiße, ich habe so viele ungeschützte Felder, so viele ungeschützte Aspekte von mir. Brr.
Ja. Ich glaube, also für uns ist das gerade.
Es war satt.
Also, ja, satt. Irgendwie. Also man kann irgendwie, glaube ich, an der Stelle noch echt viel reden. Und gleichzeitig merke ich so, oh, ich möchte jetzt irgendwo hin und das irgendwie alles einmal erstmal in die Hand nehmen und gucken. Angucken. Ja.
Ja. Ja.
Weiß nicht, gibt es von eurer Seite aus etwas, was noch gesagt sein sollte?
Zu dem Thema oder in diesem Podcast?
Beides.
Zum Thema nicht. Ich bin jetzt auch erstmal leer und voll und bedient. Wir haben ein neues offenes Austauschtreffen mit der Online-Selbsthilfegruppe Viele Stimmen. Die Informationen darüber findet ihr auf community.vielesein.de. Das findet am 20. Also am 20.03. findet unsere nächste offene Austauschgruppe statt. Das bedeutet, dass wer Interesse hat, sich mit anderen Leuten, die sich als viele erleben und oder komplex traumatisiert sind, ist, kommen kann zu einem Online-Treffen. Das funktioniert so, dass wir ein Zoom-Treffen, Anbieter wird noch gewechselt, aber im Moment sind wir erstmal da. Wir machen ein offenes Treffen, alle kommen zusammen, wir machen eine Runde, wie wir alle da sind, was für Themen gerade da sind und je nach Thema machen wir eine Untergruppe auf. Also wer möchte, dass ein bestimmtes Thema besprochen wird, kann es dann einbringen und gucken, ob sich darum eine kleine Gruppe bildet und dann spricht man nicht mehr zu zehn, sondern vielleicht nur noch zu zweit oder zu dritt. Zu diesem Thema kann sich austauschen und andere Leute kennenlernen.
Ja.
Genau, die Bedingungen, es kostet nichts, also Spende ist schön, aber muss nicht. Es ist nur Selbsthilfegruppe. Es sind immer unterschiedliche Leute da, wobei sich auch so ein kleiner Kern rauskristallisiert hat. Manche Leute sind irgendwie immer da gewesen. Wir haben das letztes Jahr nicht so viel machen können, weil bei uns so viel los war. Dieses Jahr versuchen wir es ein bisschen mit mehr Regelmäßigkeit, auch zu unterschiedlichen Zeiten. Das Treffen jetzt findet zum Beispiel unter der Woche und vormittags statt, damit Leute, die am Wochenende dann halt die Familie zu Hause haben, auch die Möglichkeit haben, kommen zu können. Aber wir machen es auch mal an einem Wochenende oder an einem Abend unter der Woche, damit wir da ein bisschen Varianz haben. Das ist einfach mehr möglich, also mehr Leute die Möglichkeit haben. Genau, das ist noch zu sagen.
Eine Einladung quasi.
Eine Einladung.
Okay.
Ja, community.vielesein.de. Da kann man sich über alles informieren und sich anmelden. Wir schreiben dann nicht sofort eine Mail zurück mit, hier sind die Daten. Wir sammeln das jetzt ein bisschen, bis genug Leute zusammenkommen, dass es sich auch lohnt. Sonst schreibe ich jeden Tag 3 Mails, das ist mir zu viel Aufwand. Es kommt eine Mail mit allen Daten, auch mit einer Anleitung, wie man Zoom bedient. Und dann geht's los. Und wenn nicht kommen kann, kommt halt nicht.
Okay.
Ja, wir wünschen euch einen schönen Samstagnachmittag. Denn das ist der Tag, an dem wir aufnehmen. Wenn ihr Hörer, also ich wünsche das René, euch wünsche ich einen schönen Tag, schönen Abend, guten Morgen, gutes Leben. Bis bald. Ja,
wir schließen uns an. Euch und wann immer alle das jetzt so hören. Gute Zeit.
Tschüss.
Tschüss.